Rostock im Oktober 1830. Während sich der Tischlermeister Karl Ludwig Wendt auf einer Reise befindet, tritt in seinem Haus eine rätselhafte Krankheit auf. Seine Schwiegermutter, seine Ehefrau, seine Tochter, 5 Mitarbeiter und eine Wäscherin klagen über Magenschmerzen und andere Beschwerden. 8 der 9 Erkrankten sind bald wieder auf den Beinen, doch Wendts Frau überlebt die Krankheit nicht. Schnell kommt die Vermutung auf, dass irgendjemand Gift in den Frühstückskaffee der Familie gemischt haben könnte. Tischlermeister Wendt kann es nicht gewesen sein, weil er ja nicht zu Hause war. Oder hat er einen Weg gefunden, dieses Verbrechen aus der Ferne zu begehen? Ihr hört Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Folge 11. Die letzte Instanz.
Böses Blut. True Crime trifft Geschichte. Ein Podcast mit Jan Wiechert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Böses Blut. Wir beschäftigen uns hier wie immer mit Kriminalfällen, die sich im 19. oder aber im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland abgespielt haben. In der letzten Folge waren wir dazu im Königreich Sachsen unterwegs und heute blicken wir in den hohen Norden der Republik, nämlich nach Rostock, wo im Jahr 1830 ein lebensgefährlicher Frühstückscafé serviert wurde. Lebensgefährlich übrigens nicht nur für die, die den Kaffee getrunken haben, aber wem das noch zur Gefahr wurde, das klären wir gleich. Davor gibt's jetzt erstmal kurz meinen geschätzten Kollegen Jan Schellenberger, der euch mit allen wichtigen Informationen zu unserem Podcast versorgt. Jan, bitte.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Böses Blut. Schön, dass ihr wieder zuhört. Einige von euch kennt es ja mittlerweile schon. Wie üblich darf ich euch wieder mit allen Informationen rund um unseren Podcast versorgen. Wie zu jeder Folge findet ihr auch in dieser wieder das Infopaper. Dort könnt ihr nachlesen, welche Quellen Jan bei der Recherche benutzt hat. Außerdem findet ihr dort auch alle Kontaktmöglichkeiten, sei es Mail oder Social Media. Und falls ihr eine Frage auf dem Herzen habt, schickt uns doch einfach mal eine Nachricht. Vollkommen gleich, über welchen Dienst ihr uns hört, drückt doch mal den Abo-Button. Und wenn ihr dann noch eine gute Bewertung dalasst, wäre uns das eine Riesenhilfe. Für diejenigen, die uns sogar kostenpflichtig unterstützen wollen, uns gibt's auch auf Patreon. Dort springt dann doch auch mal der ein oder andere Vorteil für euch raus. Soweit von mir. Ich mache den Platz wieder frei für den anderen Jan und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Fall.
Ja, bleibt mir noch eine heute relativ kurze Inhaltswarnung. Es geht um Tötungsdelikte, aber so ganz grausige Details kommen dabei gar nicht vor. Seid bitte trotzdem immer vorsichtig und achtet auf eure persönlichen Grenzen. Der Fall, den wir heute zusammen ansehen, der ist relativ vielschichtig und komplex und außerdem wurde über dieses Verbrechen und seine juristische Aufarbeitung seinerzeit auch sehr viel geschrieben und publiziert, einfach weil es da unterschiedliche Interpretationen und Meinungen zur Täterschaft gab. Das werden wir natürlich alles gleich auch noch im Detail erörtern. Ich habe mir jedenfalls dieses Mal besonders viel Mühe geben müssen, das Ganze so zusammenzufassen, dass keine entscheidenden Informationen auf der Strecke bleiben. Aber, und das muss ich einfach dazu sagen, ich habe andererseits auch so ein paar Nebenstränge und Nebenaspekte der Geschichte rausgelassen, um es nicht komplizierter zu machen, als es ohnehin schon ist. Wenn ihr es aber ganz genau wissen wollt, dann ladet euch einfach das Infopaper zu dieser Folge runter mit allen wichtigen Quellen, die ich bei dieser Recherche genutzt habe. Das sind heute auch ausnahmslos gedruckte Veröffentlichungen, die online zu finden sind. Da könnt ihr das alles selbst nochmal nachlesen, zumindest wenn ihr mit Frakturschrift klarkommt. Als Einstieg schauen wir erstmal auf den Lebenslauf und auf die Familie des Rostocker Tischlermeisters Karl Ludwig Wendt, der heute so ziemlich im Zentrum der Ereignisse stehen wird. Das hilft uns bei der Einordnung der Geschehnisse und außerdem lernen wir dabei schon mal ein paar andere Personen kennen, die später noch eine Rolle spielen werden. Geboren wurde dieser Karl Ludwig Wendt im Jahr 1785 in Anklam. Das ist eine Stadt ziemlich im Nordosten des heutigen Mecklenburg-Vorpommern. Im Taufregister ist er mit dem Vornamen Peter Ludwig eingetragen, aber später wird er durchgehend Karl Ludwig genannt und ich werde deshalb auch immer diesen Namen verwenden. Der kleine Karl Ludwig war ein uneheliches Kind. Als Kindsvater wird ein Kaufmann namens Schmidt genannt, über den wir nichts Näheres wissen. Seine Mutter hieß Katharina Elisabeth und die heiratete nach der Geburt dieses Sohnes einen Soldaten mit dem Nachnamen Wendt. Und über diesen Herrn Wendt wissen wir auch relativ wenig, noch nicht mal seinen Vornamen, aber das Wesentliche ist eben, dass Karl Ludwig als voreheliches Kind der Ehefrau diesen Nachnamen von diesem Soldaten Wendt übernehmen durfte. Deswegen also Karl Ludwig Wendt. Aufgewachsen ist er teilweise bei seiner Mutter, teilweise aber auch bei Verwandten und der Junge kam dabei durchaus schon ein bisschen rum in der Welt. Zeitweise lebte er in Stettin, zeitweise in Kolberg, also zwei Städten in Pommern, die heute beide in Polen liegen. Er erhielt wohl eine reguläre Schulbildung und nach der Schulzeit und Konfirmation, da arbeitete er dann in verschiedenen Gasthäusern und zwar als sogenannter Markeur. Ja, diese Berufsbezeichnung, die in den Quellen vorkommt, die musste ich auch erstmal nachschlagen und ich schätze mal, dass das den meisten von euch auch so geht, dass euch das nicht so wahnsinnig viel sagt. Ich war jedenfalls relativ überrascht, was dahinter steckt. Markeure waren nämlich ursprünglich Assistenten beim Billardspiel, das in dieser Zeit sehr beliebt war. Also die mussten die Kugeln aufstellen, die Punkte zählen und auf die Einhaltung der Regeln achten. Und nebenher waren sie auch noch Kellner, die den Spielern das Essen und die Getränke servierten. Das Problem bei der Berufsbezeichnung ist allerdings, dass sie im Laufe der Zeit immer allgemeiner benutzt wurde, nämlich bald einfach auch ganz normal für Kellner, die gar nichts mehr mit dem Billardspiel zu tun hatten. Und dadurch ist auch unklar, wie das bei Karl Ludwig Wendt war, also ob der wirklich am Billardtisch arbeitete oder halt einfach so kellnerte. Jedenfalls war er mehrere Jahre an verschiedenen Orten in der Gastronomie tätig, zuletzt in Rostock. Dieser neue Wohnort Rostock war sicher kein Zufall, denn mittlerweile, also wir sind da jetzt so kurz nach dem Jahr 1800, da hatte es auch seine Mutter dorthin verschlagen. Ihr erster Ehemann, dieser Soldat Wendt, muss um diese Zeit herum gestorben oder vielleicht auch im Krieg umgekommen sein und 1805 heiratete die Witwe ein zweites Mal, nämlich den Rostocker Schuhmacher Johann Daniel Stegemann. Etwa um die gleiche Zeit begann ihr Sohn Karl Ludwig Wendt in Rostock seine Lehre als Tischler. Anschließend begab er sich, wie es damals üblich war, auf die Wanderschaft und nach 5 Jahren, also wir sind jetzt so um das Jahr 1812, kehrte er dann nach Rostock zurück. Im gleichen Jahr starb der Schuhmacher Stegemann, also der zweite Mann seiner Mutter. Aus ihren beiden Ehen waren übrigens keine weiteren Kinder hervorgegangen. Karl Ludwig blieb damit ihr einziger Sohn und potenzieller Alleinerbe. 2 Jahre später, im Jahr 1814, heiratete Karl Ludwig Wendt dann selbst, nämlich eine Frau namens Ulrika Maria Sophia Küchenthal und auch sie war ihrer Herkunft nach eine uneheliche Tochter. Mit der Heirat wurde Wendt dann auch Bürger in Rostock und Meister seines Handwerks, also Tischlermeister. Das Ehepaar lebte zunächst mal mit in dem Haus, das die Mutter Wendts von ihrem zweiten Mann geerbt hatte. Und dort kamen dann auch die 3 Kinder des Paares zur Welt. Der erste Sohn starb kurz nach der Geburt, aber die Tochter Margareta Dorothea Helena und der zweite Sohn Ludwig Heinrich, die wuchsen heran. Im Jahr 1828 verkaufte dann die Mutter Wendt ihr Haus und lieh dem Sohn einen Teil des Erlöses, mit dem der sich dann ein eigenes Wohnhaus in Rostock kaufen konnte. Sie selbst zog da nicht mit ein, sondern wohnte wohl ab dieser Zeit irgendwo zur Miete. Am 20. Januar 1830 verstarb sie dann im Alter von etwa 70 Jahren und als Todesursache nennt das Kirchenbuch eine Brustentzündung. Aber da sollten später durchaus noch Zweifel aufkommen. Karl Ludwig Wendt war, wie gesagt, der Alleinerbe und es gab auch wirklich ein bisschen Geld zu erben und außerdem war er jetzt natürlich auch die Schulden vom Hauskauf und die lästigen Zinszahlungen an seine Mutter los. Ja, nach so viel Familiengeschichte fasse ich euch noch einmal zusammen, wie sich jetzt diese Familie Wendt im Jahr 1830 zusammensetzte. Wir haben da die Eltern Karl Ludwig und Ulrika Maria Sophia, die waren jetzt so Anfang Mitte 40, dann die Kinder 13 und 11 Jahre alt. Und im Herbst dieses Jahres zog dann auch noch die Mutter der Ehefrau in das Haus mit ein, das war die Eleonora Küchenthal. Also das Elternpaar, zwei Kinder und eine Schwiegermutter bzw. Mutter. Die Hausgemeinschaft war aber noch erheblich größer, denn dort lebten außerdem drei Tischlergesellen und zwei Lehrlinge, die bei Wendt arbeiteten. Um es jetzt nicht unnötig kompliziert zu machen, nenne ich euch nur die zwei beim Namen, die noch eine gewisse Rolle spielen werden. Das ist erstens der Lehrling Franz Christian Heser, 18 Jahre alt, und zweitens der Geselle Anton Saal, 24. Also das sind jetzt schon mal 10 Leute und als ob das noch nicht genug wäre, kommt jetzt noch dazu, dass im oberen Stockwerk des Hauses eine weitere Familie wohnte, nämlich eine Witwe mit 4 Kindern. Und das ist jetzt eben wirklich der Status quo im Jahr 1830. So, und jetzt wird's endlich kriminell. Am 21. Oktober dieses Jahres 1830 verließ Karl Ludwig Wendt sein Haus in Rostock und machte sich auf eine Reise nach Anklam, also in seinen Geburtsort, um dort behördliche Angelegenheiten zu klären. Und zwar waren das Angelegenheiten, die mit der Erbschaft seiner Mutter zusammenhingen. 4 Tage nach seiner Abreise kam es in seinem Haus in Rostock zu sehr besorgniserregenden Ereignissen. Zunächst erkrankte seine Schwiegermutter Eleonora Küchenthal und musste sich einige Male heftig übergeben, nachdem sie Kaffee getrunken hatte. Man dachte sich dabei aber noch nichts Schlimmes. Die alte kränkliche Frau, so die Annahme, hatte sich wohl irgendwie den Magen verdorben. Dann aber am nächsten Morgen schien sich diese vermeintliche Magenkrankheit sprunghaft auszubreiten. Nicht weniger als 8 Personen klagten jetzt über ähnliche Symptome. Das waren die Ehefrau, die Tochter, die 3 Gesellen, die beiden Lehrlinge und außerdem noch eine Wäscherin oder Waschfrau, die an dem Morgen im Haushalt mitgeholfen hatte. Nur der 11-jährige Sohn war verschont geblieben. Naja, und natürlich Karl Ludwig Wendt, der ja immer noch in Anklam war. Es wurde ziemlich zeitnah ein Bote zu ihm geschickt, um ihn über diese Vorfälle zu Hause zu informieren, und Wendt brach seine Reise dann auch sofort ab. Keine 2 Tage nach dem Auftreten der Krankheitsfälle war er wieder in Rostock. Da ging es den meisten Betroffenen schon wieder deutlich besser, mit einer Ausnahme. Der Zustand seiner Ehefrau hatte sich zwar auch kurze Zeit verbessert, war dann aber wieder viel schlimmer geworden. Und die 42 Jahre alte Ulrika Maria Sophia Wendt verstarb dann am Morgen des 30. Oktober 1830, ziemlich genau 4 Tage nach dem Beginn ihrer mysteriösen Krankheit. Ja, und bei der Sachlage kann man es sich ja eigentlich fast denken, es kam schnell der Verdacht auf, dass bei der Sache Gift im Spiel sein könnte. Und es gab auch eine durchaus schlüssige Idee, wie das Gift verabreicht wurde. An dem fraglichen Morgen hatte die Ehefrau Wendt Kaffee gekocht, von dem sie selbst, die Waschfrau und alle anderen Mitglieder des Haushalts getrunken hatten, mit Ausnahme von 2 Personen. Einerseits nämlich ihre Mutter, die schon am Vortag erkrankt war, und ihr Sohn, der gar keine Symptome zeigte. Es sprach also vieles dafür, dass mit diesem Morgenkaffee irgendetwas nicht in Ordnung war. Ein Arzt, der die 8 Patienten behandelte, sorgte schon am ersten Tag für die gerichtliche Beschlagnahmung aller Küchenutensilien, die mit der Kaffeezubereitung zu tun hatten, also die Kaffeekanne, Milchkannen, die Kaffeedose, Töpfe und auch den Kessel, in dem das Wasser erhitzt worden war. Außerdem wurden auch Proben von Erbrochenem sichergestellt. Und siehe da, bei chemischen Untersuchungen wurden beachtliche Mengen Arsen festgestellt. Das gleiche dann auch später bei der Obduktion der verstorbenen Ehefrau. Und der Vollständigkeit halber muss man hier kurz erwähnen, dass sich der allererste Verdacht gegen diese Witwe richtete, die mit ihren Kindern im oberen Teil des Hauses lebte. Anscheinend kam es zwischen ihr und den Wenz sehr regelmäßig zu heftigen Streitereien. Im Laufe der Ermittlungen gerieten diese Leute dann noch einmal ins Visier der Behörden, denn es gab ein paar Wochen nach der Giftattacke einen kleinen Brand im Haus, bei dem möglicherweise Brandstiftung vorlag und wieder ein paar Anhaltspunkte auf die Witwe hindeuteten. Die saß dann auch tatsächlich mehrere Wochen in Untersuchungshaft, wurde dann aber wieder freigelassen. Das war jetzt aber wirklich nur ein kleiner Einschub, wie gesagt, der Vollständigkeit halber. Damit kann man diese Ermittlungsrichtung dann auch als falsche Fährte abhaken und sie wird uns im weiteren Verlauf nicht mehr beschäftigen. Interessanter wird es im engeren Kreis der Familie Wendt, einschließlich der Mitarbeiter. Kurze Zeit nach dem Giftanschlag wurden die ersten Befragungen durchgeführt. Und bedeutungsvoll sind zunächst mal die Aussagen von Karl-Ludwig Wendt, die er kurz nach seiner Heimkehr machte, also noch vor dem Tod der Ehefrau. Da interessierten sich die Beamten vor allem dafür, ob im Haus Gift aufbewahrt wurde. Und Wendt gab an, dass er ganz legal im Besitz von Gift sei, das er vor längerer Zeit gekauft und verwendet habe, um eine Rattenplage loszuwerden. Den Rest davon habe er zunächst in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt, dann aber vor etlichen Wochen sicherheitshalber im Keller versteckt, und zwar an einer Stelle, die nur er selbst kannte. Da wurde natürlich nachgesehen und tatsächlich fand man ein papierumwickeltes Päckchen mit der Aufschrift Arsenicum Gift. Außerdem noch einem Totenkopf drauf und das Emblem einer Apotheke. Und im Päckchen fand sich tatsächlich Arsenpulver. Ob davon jetzt ein bisschen was fehlte, konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden. Wenn man auf den weiteren Verlauf der Untersuchung schaut, dann merkt man schnell, dass das Potenzial der Sachbeweise im Großen und Ganzen schon ausgereizt war. Also es gab eben die gerichtsmedizinischen und chemischen Untersuchungen, dann noch dieses Giftpäckchen aus dem Keller und ab diesem Punkt konnten die Beamten in Rostock fast nur noch mit Zeugenaussagen arbeiten, um den Fall zu lösen. Es dauerte dann auch noch ein bisschen, bis endlich Schwung in die Sache kam, und zwar durch den schon erwähnten 18-jährigen Lehrjungen Franz Christian Heser. Da der uns noch ziemlich beschäftigen wird, schauen wir bei ihm in aller Kürze auch nochmal auf die Biografie. Heser war 1812 als uneheliches Kind zur Welt gekommen und wie bei Wendt erhielt er seinen Nachnamen erst durch die spätere Heirat der Mutter. Also sein Stiefvater war ein Polizeiwachtmeister namens Heser. Seine Mutter starb früh und Wachtmeister Heser heiratete anschließend ihre Schwester. Der kleine Franz Christian wuchs also seither beim Stiefvater und seiner Tante auf, die zugleich seine Stiefmutter war. Er wurde schon als Kind zur Arbeit geschickt, nämlich in den Tabakfabriken. Tabakanbau war damals in Mecklenburg noch ein ziemlich wichtiger Wirtschaftszweig. Naja, und schließlich landete er dann eben als Lehrjunge bei Karl-Ludwig Wendt. Und er war es dann, wie gesagt, der einen neuen Ermittlungsansatz lieferte und die Gerichtsbeamten aufhorchen ließ. Kurz nach dem Jahreswechsel 1830-31 machten er und auch der Geselle Anton Saal neue Aussagen. Beide gaben jetzt an, dass ihr Meister Karl-Ludwig Wendt gelogen hatte, was die Aufbewahrung des Gifts anging. Wendt hatte ja gesagt, dass er das Gift schon vor längerer Zeit in den Keller gebracht hätte. Heser und Saal widersprachen jetzt. Das Arsen sei stets offen und unverschlossen in einer Schublade innerhalb der Wohnung gelegen und Meister Wendt habe es erst nach seiner Rückkehr aus Anklam, also nach dem Giftanschlag, in den Keller gebracht und dort versteckt. Ja, und diese Aussage war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits erweiterte das den Kreis der möglichen Täter, denn wenn das Gift offen zugänglich war, dann konnte jeder im Haus darauf zugreifen. Andererseits erweckte es natürlich einen gewissen Argwohn gegen Meister Wendt, ganz einfach, weil er offenbar gelogen hatte und kurz nach der Tat mit dem Gift hantierte. Und diese Lüge gab er übrigens auch zu, als er mit den Aussagen von Heser und Saal konfrontiert wurde. Fairerweise muss man aber sagen, dass es für diesen Vorgang und für die Lüge eine relativ harmlose und plausible Erklärung gab. Also stellt euch einfach mal selbst vor. Karl Ludwig Wendt kommt von Anklam nach Hause und erfährt, dass die ganze Familie und die Mitarbeiter an einer Arsenvergiftung leiden. Und dann denkt er natürlich an sein Rattengift in der Schublade, kriegt ein schlechtes Gewissen oder auch Angst vor Bestrafung, weil er damit so unvorsichtig umgegangen ist und es nicht sicher aufbewahrt hat. Also versteckt er es jetzt heimlich im Keller und behauptet dann, dass es da schon die ganze Zeit liege. Also das ist jetzt natürlich nur eine mögliche Version dieser Vorgänge. Und man muss auch sagen, wenn Wendt sich da wirklich aus der Schusslinie bringen wollte, dann ging die Sache richtig nach hinten los. Vor allem, weil sein Lehrling Heser kurze Zeit später nachlegte. Am 17. Februar 1831 sagte der nämlich aus, dass seiner Meinung nach kein anderer als der Meister Wendt für den Giftanschlag verantwortlich sei. Die Begründung für diesen Verdacht war noch ziemlich schwach. Die kranke Ehefrau habe vor ihrem Tod zu ihm, also zu Heser, gesagt: »Christian, mein Mann, ist an meinem Unglücke alleine schuld.« Und es blieb nicht bei dieser Aussage. In den kommenden Vernehmungen brachte Heser erstmal einige kleinere Anschuldigungen gegen seinen Meister vor, also eher so Peanuts. Da ging es um kleine Diebstähle, Unterschlagungen, Steuerhinterziehung. Wendt hat es alles später auch zugegeben und es hatte mit der Giftattacke rein gar nichts zu tun, aber es taugte halt durchaus dazu, seine Glaubwürdigkeit zu untergraben. Und dann ließ Heser eine richtige Bombe platzen. Wir hören dazu in einen Bericht rein, den ich im Sinne der Verständlichkeit ein bisschen gekürzt und minimal bearbeitet habe, ohne dabei die Bedeutung zu verändern. Es geht hier immer um die Perspektive des Lehrlings Heser.
Wendt habe seine Mutter ebenfalls vergiftet. Diese sei nach einer Biersuppe erkrankt, habe dieselben Zufälle gehabt wie die Wendt und sei am dritten oder vierten Tage gestorben, wobei sich ihr Gesicht grässlich verzerrt habe. Beim Tode seiner Mutter habe Wendt nicht die geringste Teilnahme gezeigt, vielmehr sich gefreut. Die Ehefrau Wendt habe, wie er glaube annehmen zu können, die Mutter des Wendt in Übereinstimmung mit ihrem Ehemann vergiftet, mit welcher sie sich gar nicht vertragen können und die, wie man wohl damals gesagt habe, ihren Sohn enterben wollte. Wendt möge dann wohl bange gewesen sein, dass die Vergiftung der Mutter durch seine Frau herauskomme und sich daher die Mitwisserin vom Halse schaffen wollen.
Also kurze Erinnerung, Wendts Mutter war Anfang 1830, ein Dreivierteljahr vor dem Giftanschlag gestorben und Franz Christian Heser behauptete jetzt also nicht auf natürliche Weise. Die Eheleute Wendt hätten sie mit Gift ums Leben gebracht, um das Erbe zu sichern und Karl Ludwig Wendt habe nun auch seine Ehefrau getötet, um eine gefährliche Mitwisserin loszuwerden. Jetzt haben wir allerdings ein Problem. Es war natürlich vollkommen klar, dass Karl Ludwig Wendt seine Frau nicht persönlich vergiftet haben konnte, weil er zum fraglichen Zeitpunkt ja in Anklam war. Aber auch dieses Rätsel konnte Heser lösen. Der Geselle Anton Saal habe den Anschlag im Auftrag des Meisters ausgeführt. Eigentlich sollte auch nur die Ehefrau Wendt vergiftet werden. Die anderen Betroffenen seien einem unglücklichen Zufall zum Opfer gefallen. In den kommenden Tagen ergänzte und veränderte Heser seine Aussagen immer wieder. Wir müssen uns das jetzt auch nicht bis ins kleinste Detail ansehen, aber ein paar Verhöre später war es dann so weit, dass Heser zugab, dass nicht Anton Saal, sondern er selbst das Gift in den Kaffee geschüttet hatte. Und zwar im Auftrag des Meisters, der ihm versprochen habe, ihn nach der Lehre als Gesellen zu übernehmen. So peu à peu kam auch ein Tatablauf heraus, den ich persönlich für einigermaßen plausibel halte. Das führt uns noch einmal zurück zum 25. Oktober 1830, dem Tag, an dem die Schwiegermutter anfing, sich zu übergeben und der Tag vor der Erkrankung der anderen Hausbewohner. Vermutlich hatte Heser um die Mittagszeit das Gift in eine Kaffeekanne geschüttet und zwar in der Meinung, dass die Ehefrau Wendt und nur die Ehefrau Wendt am Nachmittag noch einen Kaffee trinken werde. Das Gift war, wie gesagt, pulverförmig und Heser machte sich jetzt offenbar Sorgen, dass man das in der Kanne bemerken würde und da hatte er eine Idee. Er goss einfach ein klein bisschen Wasser in die Kanne und schwenkte sie, so dass das Pulver eine Art Brei ergab und als Bodensatz im Inneren der Kanne haften blieb. Und ein bisschen überschüssiges Wasser schüttete er danach aus der Kanne in den Wasserkessel zurück. Ja, aber nicht die Frau Wendt hatte an diesem Tag Lust auf einen späten Kaffee, sondern ihre Mutter, Eleonora Küchenthal. Die verwendete zwar nicht die präparierte Kanne ihrer Tochter, aber sie nahm das Wasser aus diesem Wasserkessel, in dem offenbar genug Arsen war, um bei ihr die Vergiftungserscheinungen auszulösen. Die Kanne, die präparierte, die kam dann erst beim Frühstückscafé am nächsten Morgen zum Einsatz mit den bekannten Folgen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass auch Franz Christian Heeser selbst zu den Betroffenen gehörte. Wenn sich die Geschichte also wirklich so abgespielt hat, dann hatte er sich versehentlich selbst vergiftet, wenn auch ohne tödliche Folgen. Aber wie gesagt, ob es genau so war, lässt sich bei diesem Fall nicht mehr zweifelsfrei rekonstruieren, auch weil Franz Christian Heeser weiterhin recht wankelmütig blieb und sich seine Aussagen immer wieder veränderten. Das werden wir gleich auch noch hören. Aber es reichte jedenfalls aus, um den Verdacht gegen seinen Meister Karl Ludwig Wendt zu bestärken. Der erhielt erst so eine Art Ausreiseverbot, durfte Rostock also nicht mehr verlassen und wurde dann am 19. März 1831 verhaftet. Und ich denke, niemand konnte zu dem Zeitpunkt ahnen, wie lange seine Gefangenschaft dauern würde. Karl Ludwig Wendt stritt die Vorwürfe zunächst ab und es schien schon so, als würde sich für ihn alles zum Besseren wenden. Denn einen Monat nach seiner Verhaftung meldete sich der Belastungszeuge Heeser wieder einmal zu Wort und änderte seine Aussage grundlegend. Und wir hören da nochmal rein in den Bericht.
Seine Aussagen in Hinsicht der Art der Vergiftung seien übrigens wahr, nur sei Wendt ebenso unschuldig als Saal. Sowohl die Vergiftung als die Brandstiftung habe er aus seinem eigenen Kopfe vollbracht. Seine Absicht sei auf Vergiftung der Meisterin gerichtet gewesen, weil sie ihm am Sonnabende vorher gedroht habe, dass ihr Mann nach der Rückkehr von Anklang ihm tüchtig züchtigen wolle. Schon den ganzen Sommer über habe er so einen inneren Drang gespürt, jemanden mit Gift ums Leben zu bringen. Es sei ein unbestimmtes Gefühl gewesen, das ihn zu einer solchen Tat angespornt habe. Eigentlich sei es seine Absicht gewesen, den Meister Wendt zu vergiften, wozu er aber keine rechte Gelegenheit habe finden können, um ihm allein das Gift beizubringen, da er immer mit seiner Frau zusammen den Kaffee getrunken habe. Dass er nachmals die Meisterin vergiftet habe, dies komme von der erwähnten Drohung. Als die Ursache seiner Beschuldigung des Wendt gibt er an, er habe geglaubt, nicht so hart bestraft zu werden, wenn er sich als einen Menschen darstelle, welcher von seinem Meister verführt worden sei.
Also ihr habt's gehört, Heeser bezeichnete sich jetzt plötzlich als Alleintäter und entlastete damit Wendt. Das hielt aber auch nur einen Tag an, dann kehrte er zu seinen Anschuldigungen zurück und machte genauere Angaben zur angeblichen Vergiftung von Wendts Mutter. Nun wollte er auch in diese Sache selbst und direkt verwickelt gewesen sein. Herr und Frau Wendt hätten ihm ein Pulver gegeben, das er in die Suppe der alten Frau geschüttet habe, allerdings im Glauben, dass es sich um Medizin handle. Ich greife jetzt ein bisschen vor. Heeser ergänzte seine Beschuldigung später nämlich noch um einen weiteren Punkt, denn er ging von der früheren Behauptung weg, dass die Vergiftung der Schwiegermutter Küchenthal ein Versehen gewesen sei. Nein, auch das sei ein vorsätzlicher Mordanschlag gewesen, zu dem ihn sein Meister angestiftet habe. Außer diesen ganzen widersprüchlichen Aussagen von Heeser hatten die Behörden nicht allzu viel Konkretes in der Hand, was Karl Ludwig Wendt anging. Es wurden natürlich durchaus Befragungen im sozialen Umfeld durchgeführt, die jetzt aber keine zwingenden Beweise hervorbrachten. Also es gab wohl durchaus gelegentliche Ehekonflikte bei den Wendts, auch Geldstreitigkeiten zwischen Wendt und seiner Mutter, bei denen er mal gesagt haben soll, dass es ihm recht sei, wenn sie recht bald sterben würde. Aber das waren jetzt sicher auch keine vollkommen außergewöhnlichen Familienkonflikte. Dem standen übrigens auch Aussagen von mehreren Nachbarn und Freunden gegenüber, die Wendt einen mustergültigen Charakter attestierten. Und andere, auch belastende Zeugenaussagen, lagen eher so im Bereich der Rostocker Gerüchteküche. Was Wendt auch noch zu seinem Nachteil ausgelegt wurde, war, dass er sich ziemlich bald nach dem Tod seiner Frau nach einer neuen Heiratskandidatin umgesehen hatte und sich auch tatsächlich verlobte. Aber auch da muss man sagen, das war in der Zeit nicht so ungewöhnlich. Ein großer Haushalt wie bei den Wendts mit 2 Kindern und 5 Mitarbeitern, der erforderte einfach die Arbeitskraft einer Ehefrau. Also vielleicht wäre es schicklicher gewesen, etwas länger zu warten und sich erstmal mit einer Magd weiterzuhelfen, aber wie gesagt, vollkommen außergewöhnlich war das nicht. Es gab übrigens auch keine Hinweise auf eine frühere Affäre mit dieser Verlobten, also dass man jetzt hätte sagen können, der Mord sollte die Heirat mit einer Geliebten ermöglichen. Dann kam allerdings ein wichtiger Punkt ins Spiel, der sich auf die Krankengeschichte der vergifteten Ehefrau bezog. Ich hatte es kurz erwähnt, die schien eigentlich schon auf dem Wege der Besserung zu sein, bevor es plötzlich wieder schlimmer wurde. Und deshalb wurde die ziemlich spekulative Theorie entwickelt, dass Wendt ihr nach der Rückkehr aus Anklam noch einmal Gift gegeben haben könnte. Und dieser Gedanke wirkte sich jetzt auch auf die juristische Beurteilung aus, denn wenn das stimmte, war Wendt der alleinige Mörder seiner Frau und Heser hatte mit dem Kaffee in Anführungsstrichen nur einen Mordversuch begangen. Also zusammengefasst, die Sachbeweise zeigten nur, dass eine Vergiftung vorlag, ergaben aber überhaupt keine Hinweise auf den Täter. Dann gab es natürlich sowas wie ein mögliches Motiv, ein paar Theorien und schließlich Franz Christian Heser als Belastungszeuge, der aber halt mal so und mal so aussagte. Um Karl Ludwig Wendt zu überführen, war man bei dem Stand der Dinge total auf eine Sache angewiesen, nämlich auf sein Geständnis. Gut, aber wie verhielt sich Wendt jetzt in den Verhören? Auch hier kann ich ein bisschen zusammenfassen, um das jetzt nicht ganz ausufern zu lassen. Am Anfang hatte er, wie schon gesagt, komplett geleugnet, aber tatsächlich kippte er schon ziemlich bald um. Dabei scheint es mir persönlich so, dass die Beamten dieses hauchdünne Beweismaterial gegen ihn bewusst und vollkommen übertrieben aufblähten und so taten, als sei er eigentlich schon so gut wie überführt. Und durch diese fragwürdige Praxis kamen dann erste Geständnisse zustande, die sehr bemerkenswerte Sätze enthielten. Ich zitiere euch mal 2 Beispiele. Ich sehe wohl, dass alles mich verlässt und dass selbst meine besten Freunde gegen mich zeugen. Ich werde unter diesen Umständen unterliegen müssen und lieber, als dass ich noch länger im Gefängnis sitze und mich bestrafen lasse, will ich alles zugestehen. Vor Gott aber begehe ich mit solchem Zugeständnis eine Lüge. Und das 2. Zitat? Ich will lieber bekennen, dass ich an allem schuld bin, da ich mich doch verloren sehe, aber Gott weiß, dass ich doch keinen Teil an der Sache habe. Also kurz gesagt, Karl Ludwig Wendt gestand die Taten formal, fügte dann aber noch im gleichen Satz hinzu, dass er es in Wirklichkeit nicht gewesen sei. Später folgten dann tatsächlich ausführlichere Geständnisse ohne solche Zusätze, die er aber immer kurze Zeit später wieder widerrufen hat, auch oft mit diesem Grundtenor, dass er sich nur der Gewalt oder dem Druck beuge. Und dieser Druck, der war durchaus real vorhanden, weil bei den Verhören auch Methoden angewandt wurden, die aus heutiger Sicht sehr befremdlich und problematisch wirken. Unter anderem wurde Wendt mehrere Tage bei Wasser und Brot eingesperrt, um ihn für angebliche Lügen während des Verhörs zu bestrafen. Und noch schlimmer, es wurden ihm auch Stockschläge angedroht. Hier ganz kurz zur Einordnung. Die sogenannte peinliche Befragung, also Verhöre unter Folter, gehörten in den 1830er Jahren offiziell der Vergangenheit an, aber unter bestimmten Umständen war es immer noch erlaubt, Untersuchungshäftlinge durch Schmerzen zu bestrafen. Im Großherzogtum Mecklenburg, wo unser Fall spielt, war das Verfahren in der Kriminalgerichtsordnung von 1817 geregelt. Da ist in § 25 von unvermeidlichen Züchtigungen die Rede, die aber nicht während des Verhörs selbst stattfinden durften und in der Regel auf 15 Stockhiebe begrenzt waren. Das Problem: die Ordnung bestimmte nicht genauer, wann eine Züchtigung als unvermeidlich galt, aber es ist klar, nach dem Sinne des Erfinders sollte sie nicht eingesetzt werden, um Geständnisse zu erzwingen. Also ein Jurist, der später mit dem Fall zu tun hatte, vertrat beispielsweise die Meinung, dass nur bei, ich zitiere, ungestümem widersetzlichem Betragen gezüchtigt werden durfte. Im Fall Wendt wurde die Züchtigung aber wegen angeblicher Lügenhaftigkeit angedroht. Und da steckt natürlich ein riesiges Problem drin, also mal ganz jenseits dieser ganzen ethischen Fragen, denn wenn Lügen bestraft wird, dann bedeutet es ja, dass die Beamten sich schon festgelegt haben, welche Aussagen stimmen und welche nicht. Und von da aus ist es nicht mehr weit bis zur alten Folterpraxis, also zur Erpressung von Geständnissen durch Schmerz oder Schmerzandrohung. Und genauso lesen sich dann eben auch die Aussagen von Karl Ludwig Wendt. Ich zitiere euch nochmal eine. Was soll ich sagen? Ich muss die Sache auf mich nehmen, denn wenn ich auch Nein sage, so werde ich Schläge bekommen. Aber so wahr ein Gott im Himmel ist, habe ich Heser nicht zur Vergiftung meiner Frau beauftragt. Und da nutzte es ihm dann auch herzlich wenig, dass der juristisch beflissene Vernehmungsbeamte ihm danach versicherte, dass man ihm natürlich kein Geständnis abpressen wollte, sondern nur die Lügerei bestrafen. Also in diesem Licht muss man jedenfalls die Geständnisse betrachten, die Karl Ludwig Wendt im Laufe der Untersuchung ablegte und dann, wie gesagt, auch immer wieder widerrief. Anfang Oktober 1831 kam noch einmal ein bisschen Bewegung in die Sache. Das war also so ein halbes Jahr nach der Verhaftung Wendts und da entschied man sich, die Leiche seiner Mutter zu exhumieren und auf Gift zu untersuchen. Sowohl Franz Christian Heser als auch Karl Ludwig Wendt wurden vom Gefängnis zum Grab gebracht, um bei der Öffnung des Sarges dabei zu sein. Das Ganze war als eine Art psychologischer Trick gedacht, denn man wollte sich anschauen, wie die beiden Beschuldigten auf den Anblick der Leiche reagierten. Zur Erinnerung aber, die Bestattung lag da schon über 20 Monate zurück. Im Protokoll wurde dann vermerkt, dass Wendt keinerlei Rührung zeigte, Heser aber schon. Und im Grunde wurden diese sehr unterschiedlichen Reaktionen einfach beide als ein Indiz der Schuld interpretiert. Also man konnte im Angesicht dieser Leiche heulen und Zähne klappern wie Heser oder auch kühl reagieren wie Wendt. Beides wurde negativ ausgelegt und es bleibt offen, was man eigentlich hätte tun können, um in dieser Situation unverdächtig zu wirken. Was dann das Untersuchungsergebnis anging, im Leichnam von Wendts Mutter wurde keine Spur von Arsen gefunden. Allerdings vertraten die beteiligten Mediziner die Meinung, dass es sich durch chemische Prozesse verflüchtigt haben könnte und es gab da das bemerkenswerte Statement, ich zitiere nochmal, dass sich weder mit Bestimmtheit noch mit Wahrscheinlichkeit annehmen lasse, dass ein Vergiftungstod stattgefunden oder nicht stattgefunden habe. Also grob gesagt, wir haben nichts gefunden, aber das ist noch lange kein Beweis der Unschuld. Gut, soweit mal jetzt die Untersuchungen des Falles in Rostock. Also das Ganze zog sich bis weit ins Jahr 1832 rein. Ich habe in meiner Schilderung, wie gesagt, ein paar Nebenaspekte ausgelassen, aber ich hoffe, ihr konntet euch ein grobes Bild machen. Und ihr könnt euch ja jetzt auch schon mal überlegen, ob euch die Beweise für eine Verurteilung ausreichen würden, sowohl bei Wendt als auch bei seinem Lehrjungen Heser. Wie ging es jetzt weiter? Wir hatten es ja gerade schon mal kurz von der mecklenburgischen Kriminalgerichtsordnung und die wird jetzt noch einmal interessant. Die sah nämlich vor, dass in Kriminalfällen die juristische Fakultät einer Universität in die Entscheidungsfindung eingebunden werden musste. Das soll heißen, wenn die Untersuchung abgeschlossen war, nahm man einfach alle Akten und schickte sie an die Universität und da setzte sich dann ein sogenanntes Spruchkollegium aus Juristen zusammen, arbeitete alles nochmal durch und fertigte dann ein Gutachten samt Urteil an. Das Ganze passierte also am Schreibtisch ohne öffentliche Verhandlung und ohne, dass die Entscheider den Angeklagten oder die Zeugen je zu Gesicht bekamen. Das Urteil des Spruchkollegiums wurde dann in aller Regel auch tatsächlich ausgesprochen und vollstreckt. Also klar, die Kompetenz der Rechtsprechung lag formal in Mecklenburg, aber de facto entschieden meist die Akademiker. In unserem Fall waren das Juristen der Universität Göttingen. Ja, und die waren damit auch noch recht lange beschäftigt. Ihr Urteil kam nämlich erst im November 1834 in Rostock an. Rund 4 Jahre nach dem giftigen Kaffee und mehr als 3,5 Jahre nach der Verhaftung des Karl Ludwig Wendt. Und dieses Urteil hatte es in sich. Karl Ludwig Wendt wurde in folgenden Punkten für schuldig befunden. Erstens Ermordung seiner Ehefrau durch Gift. Zweitens versuchte Ermordung seiner Schwiegermutter durch Gift. Drittens schuldhafte Gesundheitsverletzung der anderen Giftopfer und viertens Brandstiftung. Noch nicht mal bei der Vergiftung seiner Mutter gab es einen glatten Freispruch, sondern nur eine sogenannte Lossprechung von der Instanz. Das war so ein Urteil oder so ein Urteilskonstrukt, das erinnert so ein bisschen an den Freispruch mangels Beweisen und bedeutet eigentlich so viel wie: Wir glauben eigentlich schon, dass du es warst, aber wir können es dir halt nicht sicher nachweisen. Und vor allem war es so, wenn neue Beweismittel auftauchten, konnte man wegen des gleichen Delikts wieder angeklagt werden. Da musste man auch den Prozess nicht wieder ganz von vorn beginnen, sondern konnte sich einfach auf die bisherigen Untersuchungsergebnisse berufen. So ein bisschen, als hätte man im Strafprozess einfach auf eine Pausetaste gedrückt. Das spielte für Karl Ludwig Wendt natürlich keine große Rolle, denn, ihr ahnt es sicher schon, er wurde zum Tode verurteilt. In der Zeit wurden Todesurteile ja meist durch Enthauptung vollstreckt, aber es gab einige Gründe für Strafverschärfungen und bei Wendt lagen gleich 2 davon vor, nämlich erstens Verwandtenmord und zweitens Giftmord. Und deshalb wurde er dann sogar zum Tod durch Rädern verurteilt. Anders erging es Franz Christian Heser. Der bekam eine lebenslängliche Zuchthausstrafe. Er wurde nämlich milder bestraft, weil ihm der Mord an der Ehefrau Wendt nicht angelastet wurde, sondern nur ein versuchter Mord. Wie vorhin schon erwähnt, das basiert quasi auf der Idee, dass Wendt seiner Frau noch ein 2. Mal Gift gegeben habe, das sie dann tatsächlich umgebracht hat. Ja, und dann war da noch der Geselle Anton Saal, der ja so ein bisschen am Rande unserer Geschichte stand. Der wurde wegen ein paar kleinen Delikten verurteilt. Er hatte die Strafe durch die Untersuchungshaft aber bereits abgegolten. Ja, und damit hätte unsere Geschichte jetzt ein, wie ich persönlich finde, sehr zweifelhaftes und auch trauriges Ende genommen. Aber zum Glück für Karl Ludwig Wendt gab es noch eine 2. Instanz. Das lief wie bei der 1. Instanz auch, also die Akten gingen an eine andere Universität und die überprüften das dann einfach noch einmal. Einziger Unterschied: Der Angeklagte und sein Verteidiger durften sich die Uni aussuchen und sie entschieden sich für Heidelberg. Die Heidelberger brauchten nun noch einmal ein gutes Jahr, um ihr Gutachten und ein Urteil zu erstellen, und das kam dann Anfang 1836 in Rostock an. Und man kann es gar nicht anders sagen, da wurden einfach richtig Schellen verteilt in gleich 2 Richtungen. Das Göttinger Gutachten wurde förmlich in der Luft zerrissen, aber auch die Beamten, die die Untersuchungen in Rostock geführt hatten, bekamen ihr Fett ab. Man kann die vielen Kritikpunkte hier jetzt gar nicht alle aufzählen, also ich beschränke mich hier auf ein paar wesentliche und markante Punkte. Erstens, sehr wichtig, die Aussagen Hesers waren in Göttingen nicht kritisch hinterfragt worden. Die wurden einfach wie die Aussagen eines gewöhnlichen Zeugen behandelt, aber Heser war eben auch Angeklagter und hatte eigene Interessen, seine Rolle in ein besseres Licht zu rücken. Außerdem wirkte es auch nicht sehr glaubwürdig, dass er ständig seine Aussagen veränderte. Einige seiner Angaben waren auch widerlegbar oder wirkten zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich. Also er war weder ein Unvoreingenommener noch ein besonders guter oder zuverlässiger Zeuge. Zweitens, im Göttinger Gutachten hatte man sich darauf bezogen, dass Wendt in seinen Geständnissen Täterwissen offenbart habe, das mit den Aussagen Hesers übereinstimmte. Also Details, die nur der Täter kennen konnte. Aber die Vernehmungsprotokolle waren so ungenau und schlampig geführt worden, dass man gar nicht mehr nachvollziehen konnte, mit welchen Aussagen Wendt vorher konfrontiert worden war. Es konnte also gut sein, dass die Beamten ihm die Aussagen Hesers einfach selbst mitgeteilt oder ihn suggestiv befragt hatten. Drittens. Geständnisse mussten aus juristischer Sicht einige Bedingungen erfüllen, um als vollgültig angesehen zu werden. Dazu gehörte unter anderem die Beharrlichkeit. Wenn Wendt aber im selben Verhör, manchmal sogar im gleichen Satz, gestand und wieder leugnete, war diese Beharrlichkeit natürlich nicht gegeben. Viertens, die Heidelberger hielten die Androhung von Züchtigungen in der Form, wie sie in Rostock praktiziert wurde, für unzulässig. Fünftens, das chemische Gutachten über die exhumierte Leiche der Mutter war nach Ansicht der zweiten Instanz ziemlicher Mumpitz, weil sich gerade Arsen sehr lange nachweisen lässt. Wäre sie vergiftet worden, hätte man also etwas finden müssen. Und überhaupt kamen die Heidelberger zu dem Schluss, dass es keinerlei, auch nur ansatzweise tragfähige Hinweise auf eine Vergiftung der Mutter gab. Sechstens und letztens. Nach Ansicht der Heidelberger war Franz Christian Heser mit seiner lebenslänglichen Strafe sehr gut gefahren, weil sie die Geschichte mit der zweiten Vergiftung der Ehefrau aus verschiedenen Gründen für ziemlich unwahrscheinlich hielten. Die Göttinger Kollegen hätten nicht genügend berücksichtigt, dass eine Gesundheitsverbesserung und nachfolgende Verschlechterung auch natürliche Gründe haben konnte. Ja, und so könnte ich jetzt ohne weiteres noch eine halbe Stunde weitermachen, aber das waren mal ein paar ausgewählte Kritikpunkte, die das zweite Gutachten anbrachte. Und entsprechend fiel auch das Urteil ganz anders aus. Karl Ludwig Wendt wurde fast, aber eben nur fast, in allen Punkten freigesprochen. Denn nun griffen auch die Heidelberger auf dieses Mittel der Lossprechung von der Instanz zurück, also auf diesen Freispruch zweiter oder dritter Klasse, von dem wir es eben schon hatten. Aber diesmal nicht in Bezug auf die Ermordung der Mutter, da gab es einen echten Freispruch, sondern bei der Ermordung der Ehefrau. Also wie gesagt, da konnte er jetzt jederzeit wieder in die Untersuchung geraten und erneut verurteilt und bestraft werden. Aber immerhin, Wendt war dem Tod durch das Rad entronnen und er wurde nach über 5 Jahren Haft auf freien Fuß gesetzt. So ganz einfach war seine Rückkehr in die Freiheit übrigens nicht. Unter anderem war während seiner Haftzeit sein Wohnhaus vermietet worden und es dauerte einige Zeit, bis er dort wieder einziehen konnte. Und dann war da eben noch die Sache, dass er halt nicht so ganz freigesprochen worden war. Das kratzte merklich an seiner Ehre, also schon einfach deshalb, weil es unter den Rostockern Zweifel gab, ob er nicht vielleicht doch der Mörder seiner Frau war. Und das hatte für ihn durchaus konkrete und auch schlimme Auswirkungen, denn die anderen Tischler der Stadt wollten ihn unter diesen Umständen nicht mehr bei ihren Zunftversammlungen zulassen, was ihm die Ausübung seines Berufs sehr erschwerte und ihn erheblich finanziell schädigte. Beschwerden beim Stadtrat, Zivilprozesse und sogar ein Bittschreiben an die großherzogliche Regierung blieben ohne Erfolg. Man sollte an dieser Stelle vielleicht auch nochmal Wendts Verteidiger namentlich erwähnen. Das war Georg Christian Friedrich Krull, der bei dieser ganzen Sache offenbar einen hervorragenden Job gemacht hatte, auch weil er persönlich von der Unschuld seines Mandanten überzeugt war. Und Krull begleitete Wendt auch noch nach der Haftentlassung nicht nur juristisch, sondern auch ganz praktisch. Er soll ihm zum Beispiel Arbeitsaufträge vermittelt haben, damit Wendt sich irgendwie über Wasser halten konnte. Zuletzt entschied sich Wendt, wiederum anwaltlich vertreten durch Krull, noch einmal vor Gericht zu gehen und die höchste Instanz anzurufen, das Oberappellationsgericht in Parchim. Und er hatte dort tatsächlich Erfolg. 1838 wurde er auch vom Vorwurf der Vergiftung seiner Frau ohne alle Einschränkungen freigesprochen. Der Makel an seiner Ehre war beseitigt. Über sein weiteres Leben ist leider nicht viel bekannt. Was wir wissen ist, Wendt starb 1858 in Rostock. Sein tragischer Fall wurde im 19. Jahrhundert sehr häufig in der juristischen Literatur, aber auch in populären Büchern besprochen und galt lange als ein Paradebeispiel eines skandalösen Fehlurteils. Er wurde rechtspolitisch auch als ein Argument für öffentliche Prozesse und gegen die Urteilsfindung am Schreibtisch genutzt. dass es ein Fehlurteil war, das soll am Ende sogar Franz Christian Heser bestätigt haben. An seinem Urteil hatte sich übrigens nichts geändert und er verbüßte seine Strafe in verschiedenen Zuchthäusern in Mecklenburg. Er machte sich einen gewissen Namen als Gefängnisausbrecher, wurde aber auch immer wieder rasch eingefangen. Was aus ihm am Ende wurde, habe ich leider nicht herausgefunden. Aber 1839, ganz zu Beginn seiner Strafzeit, da soll er noch ein neues Geständnis abgelegt haben, das in der Literatur zitiert wird. Und das hören wir uns zum Ende jetzt an.
Ich finde mich, weil ich keine Ruhe habe, gedrungen, jetzt in meiner Untersuchungssache die Wahrheit auszusagen, um mein Gewissen zu entlasten. Mein Meister Wendt und der Geselle Saal, die ich als Urheber des Todes der Ehefrau des Ersteren angegeben, sind nicht schuld daran, sondern ich bin allein derjenige, der den Tod dieser Frau verursacht hat, obgleich die Absicht, sie zu töten, mir nicht im Sinn gewesen ist. Es befand sich nämlich Rattengift im Hause, und ich versuchte die Wirkung desselben, indem ich einen Finger in die Masse tunkte und ihn in den Mund steckte, worauf ein Erbrechen erfolgte, was mir indes nicht weiter schadete. Ich schlief mit dem anderen Lehrburschen auf dem Boden, woran das Schlafgemach der Tochter des Hauses stieß, und wir neckten diese durch Klopfen an die Wand, weshalb sie bei der Mutter über uns klagte. Diese drohte es ihrem Manne, wenn er nach Hause käme, anzuzeigen, damit er uns dafür prügeln solle, welches mich dazu veranlasste, dass ich von dem Rattengifte etwas in die Kaffeekanne schüttete, um der Frau ein Erbrechen beizubringen, weil ich, da ich den Versuch bei mir selbst gemacht, nicht glaubte, dass sie davon sterben könne. Meine Absicht ging bloß dahin, sie etwas krank zu machen, damit sie die gedrohte Anzeige bei dem Meister vergessen möchte. Dass sie an dem Genuss des Kaffees gestorben ist, ist ein Unglück, was ich nicht beabsichtigt und bloß durch Unverstand und Unvorsichtigkeit herbeigeführt habe. Ich bekenne daher, indem ich das Geschehene schmerzlich bereue, dass der Tischlermeister Wendt und der Geselle Saal ganz unschuldig sind und die Sache sich wirklich so verhalten, als ich jetzt vorgetragen habe.
Ob ihr jetzt dieser Version der Geschichte glauben wollt, das überlasse ich gerne euch. Ihr habt jetzt ja auch 3 Wochen Zeit, um darüber nachzudenken, denn so lange wird es dauern bis zur nächsten Folge von Böses Blut. Aber wir haben natürlich wieder einen kleinen Vorgeschmack für euch vorbereitet.
Die Bürgerinnen und Bürger von Köln sind in Aufruhr, als im Jahr 1912 ein außergewöhnliches Schmuckstück verschwindet. Vor 3 Jahren hatte der örtliche Männergesangverein bei einem Wettbewerb den wichtigsten Sängerpreis des Deutschen Reiches gewonnen, die sogenannte Kaiserkette. Jetzt haben dreiste Einbrecher das gute Stück aus dem Städtischen Museum gestohlen. Unglücklicherweise gehört die wertvolle Kette den Kölnern nicht einmal, sie wurde ihnen nur bis zum nächsten Wettstreit der Sänger verliehen. Und der soll schon im nächsten Jahr stattfinden. Kaiser Wilhelm II. Als Stifter des Preises ist empört. Und die Jagd auf die Kaiserkette beginnt.
Wäre schön, wenn ihr da wieder dabei wärt. Mir bleibt jetzt eigentlich nichts mehr übrig, als mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken. Mein großer Dank geht heute aber auch wieder und ganz besonders natürlich an Jan Schellenberger an der Technik und Katja Merz. Ohne die beiden würde bei diesem Podcast ja überhaupt gar nichts funktionieren. Und dann an Claudio Guttek, der uns für die Quellenzitate der heutigen Folge wieder seine wunderschöne Stimme geliehen hat. Ich kann noch sagen, macht's gut und bis in 3 Wochen. Euer Jan Wichert.
Böses Blut ist eine Produktion der Jan Wichert und Jan Schellenberger Media GbR.